Willkommen zum Bewegungsarten-Podcast. Präsentiert von Trivolution Training. Mit dabei sind eure Hosts Gregor Buchholz und Matthias Knossalla.
Alright, liebe Hörer, auch wenn ich nicht mal alright sagen soll, es wurde mir schon gesagt. Dennoch begrüße ich euch zu einer nächsten Folge des Bewegungsarten-Podcasts und viel mehr werdet ihr in dieser Folge nicht von mir hören, denn ich wurde schon gebrieft.
Oh nein.
Es möchte jemand erzählen. Matthias, mach nochmal die Live-Story fertig.
Ich will.
Aber nee, heute darf die Eva erzählen.
Nein. Die Folge nach einem krassen Triathlon-Wochenende, nach zwei krassen Triathlon-Wochen.
Ja.
Frankfurt, Challenge Rot, wo wir viel Selbsterlebnisse haben. Frankfurt wollen wir jetzt mal nicht ganz vergessen, kommen wir vielleicht auch noch zu. Aber gibt einiges aufzuarbeiten. Deswegen jetzt die beiden Folgen auch nur in einer Woche Abstand.
Stimmt, ja.
Ja, wir übertreffen uns gerade selbst.
Busy Days.
Ja, wollen wir mit Rot, wir steigen mit Rot als erstes ein, oder?
Ja.
Rot.
Aber.
The Challenge. Wie viel Jahre jetzt? 35, ne?
35? 36? Ich weiß es nicht.
Ja.
Es wurde ein paar Mal gesagt, aber ich weiß, hab's mir auch nicht gemerkt, irgendwas mit 30, ja. Und es gibt da wirklich Personen, die sind dann jedes Mal da wirklich am Start.
Gibt's eine?
Jedes Mal. Nee, zwei waren auf der Bühne.
Die wurden geehrt, ne?
Ja.
Ja.
Okay.
Also,
Respekt.
Die an die Wand geworfen, auf dem Beamer waren mehrere auf der Leinwand.
Das waren die loyalsten, ne?
Ja.
Die haben den Award für
aber
den
haben die alle, waren es so vier, fünf
jedes
Stück?
Jedes Mal gestartet.
Jedes Mal. Sagen wir mal.
In 35 Jahren in Folge.
Ja, jedes Mal.
Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ey, jetzt mal ohne Witz.
Es gibt schon crazy people.
Ey, das, ja, aber auch, da, also, dass da niemand irgendwas ist, ne?
Ja. Ist jetzt mein neues Ziel übrigens.
Greg, weißt du davon schon? Juhu.
Juhu. Wir fahren jetzt jedes Jahr nach Rot. Du
nach Rot.
Nee, Spaß. Wir waren das allererste Mal.
Echt?
In Rot, ja.
Auch noch nicht als Zuschauer mal.
Nein,
nicht
noch
als Zuschauer,
nie.
Nicht als.
Wir haben das immer
boykottiert. Deshalb seid ihr noch so gehypt, also auf dem Hype. Ja, okay.
Mhm. Weil wir sind ja auf einer Welle jetzt nach Hause gesurft quasi. Auf einer roten Welle.
Ja. Den Gag habe ich nicht verstanden.
Das war kein Gag, das war keine Ahnung. Ja,
ihr seid immer noch ganz geflasht
auf
jeden Fall.
Genau, du sagst es. Wir sind absolut geflasht und zu deiner auch, zu deinem Erstaunen habe ich ja eben schon, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, dass das Wochenende bisher alle meine Triathlons übertroffen hat, die ich bisher gemacht habe.
Der Rothype hat zugeschlagen.
Da hast du mich eben angeguckt, so, what? Was ist denn jetzt los?
Ja, da ist Matthias ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Ja, aber was ist mit Frankfurt und was ist mit Hawaii?
Ja, ich finde es auf Platz, also bei mir persönlich ist es auf 3.
Ja?
Ja.
Also Rot 3, dann?
Ja, also ich finde, ja, Rot 3.
Ja.
Und Hawaii, gut, Hawaii ist auf 2, weil Hawaii ist natürlich auch geil, aber ich finde Frankfurt wegen der Laufstrecke persönlich am besten.
Ah, aber weil, machst du das nur von der Laufstrecke abhängig?
Ja, weil, jetzt, ja gut, Radfahren. Ich muss immer lachen, mir haben auch gestern, vorgestern dann Leute gesagt, ach, ja, die Radstrecke und es ist so schön hier, die Landschaft und so weiter. Dann denke ich mir, okay, also wenn ich schaue, so die Landschaft, die habe ich mir im Training angeschaut, das war auch schön dann, aber im Race finde ich es ziemlich wurscht und dann finde ich, also ich persönlich finde es cooler, wenn überall Leute stehen an der Laufstrecke und das ist halt in Rot und auch auf Hawaii schon gar nicht so.
Ja.
Und das ist halt dieser Frankfurt-Bonus.
Ja, also auf jeden Fall Frankfurt, denke ich, auch mit diesen 4 Laufrunden, das ist schon...
Das muss man auch mögen, ja. Ich
finde es
super.
Es ist schon schön.
Ja. Und Frankfurt an sich natürlich auch zuschauerfreundlicher.
Ja, sehr. Und Abstände und dann gegenüber ins Meinhof und dann siehst du schon, ah, okay, der Abstand wird geringer und dann kommen sie bei dir und ah, Kienle holt auf und...
Ja, aber das macht nicht jetzt auf einmal den ganzen Wettkampf so für mich.
Nee.
Die Laufstrecke, also...
Und die Laufstrecke, die hat schon was. Also das ist am Kanal, also ich habe da auch nur so Zuschauer erlebt, aber das ist dann trotzdem irgendwie cool, auch dieser Schotterweg.
Das ist halt auch geil jetzt für die Athleten, finde ich, diesen
absolut.
Wechsel, das finde ich super. Ja. Also das ist natürlich riesiger Mehrwert.
Wobei ich habe am Anfang so gedacht, es hieß ja, Rot ist ultra schnell.
das denken alle.
Und die Laufstrecke hatte ich mir ja davor noch nicht angeschaut. Also ich wusste nur, okay, es geht am Kanal ziemlich lang Und es geht dann nochmal in nach Büchenbach, jetzt weiß ich auch, wie das, der Ort, ich will jetzt nicht der Kaff, das Kaff sagen, der tolle Ort Büchenbach, die Zuschauer, vielen Dank auch nochmal, die sind ja auch total abgegangen. Und ich wusste nur, es geht irgendwie auch dann mal wohl ein bisschen bergauf.
Ja, das stimmt.
Ja, als dann so die Uhr irgendwann so 5:36 mal angezeigt hat, habe ich gedacht, okay, es liegt natürlich auch an mir, aber auch an den paar Höhenmetern, die
kurz
da...
Kurz vor der Depression.
Boah, das ist ja, also das ist ja nicht schnell. Ich habe da echt geflucht mittendrin auch mal.
Und ich kenne keinen, der sagt, der sich die Strecke vorab angeguckt hat und sagt, ey, Rot, das ist ja wirklich so schnell. Ja. Niemand, weil die Radstrecke ist auch nicht schnell. Die ist halt so kurz, wie ja mittlerweile alle wissen. Ja. Und deshalb wird sie schnell. Aber sie ist vom Fahren her nicht so schnell. Dieses Hochplateau, wenn man Greding da oben, da steht der Wind, ja, das sind Wellen, das ist alles aber nicht schnell.
Ja gut, schön, dass du das nochmal sagst.
Jetzt fühlt sich Eva gerade ein bisschen besser. Nein, aber ich war ja auch nun am Sonntag da und ich habe auch mit dem Johannes Molder, den wir ja auch schon als Gast hatten, vor und nach dem Rennen lang gesprochen. Und er ist ja auch nun für seine Radstärke bekannt. Mhm. An dem Tag war es nicht sein bester Tag, aber 4:29 oder Cameron Worth 4:15, der auch in Rot schon über 10 Minuten schneller gefahren ist. Ja, und das siehst du ja auch an den Gesamtzeiten. Also Braden Curry, der leider nicht seinen erwarteten Sahnetag hatte.
Hier habt ihr es zuerst gehört.
4:31er Radsplit, meine Güte. Ja. Rot ist halt echt, also die Temperaturen waren ja super, aber mit dem Wind.
Der Wind war gerade in der zweiten Runde schon auch. Oh, mein Ziel war ja eigentlich 5 Stunden, wollte ich ja knacken. Bin jetzt 5:06. Und ich habe mich dann nach der ersten Runde auch schon fast so davon verabschiedet, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt noch mehr pushe, dann wird es mit dem Lauf auch noch ziemlich schwierig. Und man kann ja dann, es ist halt eine Outdoor-Sportart und dann kannst du nicht nur nach Zeiten gehen. Und da muss man halt dann auch gucken, was macht das Wetter oder ja, dann habe ich mich da schon quasi von verabschiedet. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich jetzt 5:06 fahre. Also das ist ja schon... waren halt die Beine nicht so,
wobei das jetzt auch nicht weit vorbei ist. Also wenn wir mal zum Anfang zurückgehen, wir sind ja jetzt direkt beim Radfahren eingestiegen, dann gehe ich mal noch vor dem Schwimmen zurück zu unserer Unterkunft. Erstmal vielen Dank an die Familie Baumgärte, bei der wir untergebracht waren.
Ja, das ist auch in Rot halt, ne? Die Homestays, die Gastfamilien.
Ich glaube, ein Kriterium auf jeden Fall, warum du das Rennen so positiv bewertest.
Ja, das stimmt.
Und beim Schwimmen war das ja schon so, ne? Das ist ja so ein bisschen so das erste Kriterium, wo man sieht, okay, wie läuft es? Oder für mich ist es jedenfalls so, ne? Man gibt, ich als Reporter, ich gebe dich ja quasi dann erstmal ab. Und dann guckt man so, okay, wo kommt sie raus? Und angepeilt, ich glaube, du hast geträumt von einer 59.
Ja, 59.
Genau. Und bist rausgekommen bei der 1:43. Und das ist so weder Fisch noch Fleisch. Da denkt man sich so, naja, okay, das ist jetzt, die unter einer Stunde war realistisch, aber hat jetzt nicht geklappt.
Ja.
War jetzt aber auch jetzt nicht meilenweit vorbei. Und dann, da weißt du aber auch noch nicht so richtig, ne? Okay, wohin entwickelt sich das? Ne?
Ja, gut, nach dem Schwimmen kann man eine Tendenz sehen, aber dann weiß man ja trotzdem noch nicht so. Bei mir ist es ja alles immer eher eine Wundertüte so. Nur ich war schon echt ein bisschen enttäuscht, weil es wurde ja gesagt, also in Rot im Kanal, da kann ja jeder schwimmen, ne?
Aber guck doch mal jetzt, okay, in diesem Jahr sowieso nicht, da die Pros ja ohne Neo geschwommen sind, zum ersten Mal in der Geschichte in Rot. Ja. Unfassbar, gab auch viel Gestänke.
Querelen.
Vielen Dank. Und aber auch die letzten Jahre und so, Rot hat nie die schnellsten Schwimmsplits. Also 46er Zeiten mit Neo bei den Pros und so weiter. Und na klar, wenn man dann über eine Stunde schwimmt, wird es tendenziell mehr. Also der superschnelle Kurs im Wasser ist es auch nicht.
Aber du denkst halt, wenn, als ich jetzt in Frankfurt geschwommen bin, bin ich auch eine 1:03 geschwommen im Langener Waldsee mit dem ganzen Zickzack und raus und rein und bla. Und dann denkst du so, hey, du hast ja wie immer, du machst ja nichts anders im Schwimmen. Und dann wirst du ja so einen Kanal auf und ab, das wirst du ja dann einfacher schwimmen können. So war mein Gedanke. Tja, aber dann, wenn man dann schon reingeht und ich bin auf dem Hinweg ziemlich so in der Mitte geschwommen und auf dem Rückweg dann eher am Rand. So wurde mir gesagt, so ganz gut zu machen, ne? Wollte ich mich natürlich auch dran halten.
Und die krassen Strömungsverhältnisse im Kanal auszunutzen.
Ja, geschlossenen Schleusen.
Aber dann habe ich auf dem Hinweg, ich kann ja noch nicht mal 5 Meter geradeaus kraulen. Ne?
Hast du gemerkt, dass du vom Weg abkommst, also das erste Mal irgendwie so ein bisschen Lehmgeschmack zwischen den Zehen hast und so am Ufer gekrebst?
Nee, ich bin genau falsch. Also ich bin fast schon so
auf die andere Seite
rübergeschwommen. Ja. Und ich habe es nicht hingekriegt. Ne? Ich bin wie so im Zickzack hin. Auf dem Rückweg ging es, dann habe ich Lehm schön mitgenommen.
Okay, jetzt wieder ein bisschen weiter nach links.
Da ging es schon besser. Aber und man muss halt auch sagen, es wurde dann irgendwann ganz schön heiß in dem Neo. Ja, also das war sehr absolut grenzwertig, meiner Meinung nach.
Ich kann das sowieso nicht verstehen.
Das war viel wärmer. Also ganz ehrlich. Haben sie schön das gemessen, haben alle, ja.
Das ist ja so, dann wird ja an 3 Stellen gemessen oder so, ne? Ja. Und dann wird da nochmal.
Überall da, wo
da wird noch mal Eis
Pushing Limits ja. die Eiswürfel ja. reingeschmissen ja. hat, da haben sie gemessen
wahrscheinlich. Da, genau. Ein bisschen tiefer gedrückt und tiefer. Ja.
Also, dass da mal nicht mal irgendeiner so einen Hitzekollaps bekommt. Also, ja. Ich habe auch mit Johnny Zipf, der war Staffelschwimmer, auch geredet und meinte auch, Alter, dem ist ja der Kopf geplatzt. Ja.
Ist er im Neo geschwommen auch?
Ja, Staffelschwimmer. Naja, musste er hier einigermaßen gegen Flo Angert.
Ja. Was sind die geschwommen?
Er ist geschwommen eine 46, hat er?
Ja, doch, irgendwas mit 46, ne? Ja. Und Flo war,
ich glaube,
10 Sekunden schneller, 15 40 Sekunden.
40 oder sowas, war mir okay. jetzt so, im Kopf, ne? Ging sogar einigermaßen. Und deine Frau ist ja auch.
Die ist ohne Neo geschwommen.
Ohne Neo?
Echt? Ja, die schwimmt immer ohne Neo. Das Phänomen. Ja, und die hat auch gemeint.
Gute Entscheidung eigentlich.
Oh, es ist so warm. Es ist ja viel wärmer als jedes Freibad. Boah. Und ich glaube auch, das waren. Das
oder nehmen sie die ganzen. Die ganzen Hardcore-Altgruppen. Neo, was? Ohne Neo? Nein, genau.
Das geht nicht. Sie ist ja jetzt auch körperlich halt nicht so ganz groß gewachsen, ne? Und dann marschierst du so siegessicher in den Startbereich so als Frau ohne Neo und
da gucken
dich alle an. Ja, und dann musst du einfach nur so Spöttblick. Braucht den Neo? gut, ich wäre der Erste, der Neo angezogen hätte, also von daher.
Ach, bei mir, glaube ich, hätte es gar nicht so einen Unterschied gemacht. Ja. Ich schwimme immer mal ein Tempo.
One Speed Eva, ich wollte gerade sagen, ja.
Mit oder ohne Neo, schnell oder lang.
Bauchlage, Rückenlage, völlig egal.
Eigentlich alles egal. Ja, also das war dann nicht so toll bei mir, der Start, aber auf dem Rad hat sich dann auch gleich auch nicht so mega angefühlt.
Also es hat nicht gut begonnen und dann wurde es schlechter.
Aber die ganzen Zuschauer drumherum, die haben es halt, die reißen es halt raus. Das muss ich halt ehrlich sagen, das hat mich sowas von motiviert. Ich hätte es selbst nicht gedacht. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich zu so einem emotionalen Triathleten mal werde. Weil man hört ja dann oft, ne, dass Leute schon am Tag davor, dass die dann sehr nah am Wasser gebaut sind. Weil sie, oh, morgen ist mein Ironman, mein Challenge, was weiß ich. Dann hörst du bei vielen, die dann schon absolut emotional werden, wenn sie den Pro-Startschuss und dann müssen sie anfangen zu heulen. Und
von Starter auch, ja? Oder ja, Zuschauer?
Starter. Und dann, wenn sie dann in den Vorstartbereich gelassen werden, die nächsten Tränen und Ausbrüche und was weiß ich. Und ich denke mir immer so, oh Gott, ey, was haben die denn alle? Also lasst uns doch jetzt einfach irgendwie Spaß haben und einen Wettkampf machen. Und dann habe ich mich aber selbst beobachtet, als ich dann da die Strecke und habe gemerkt, oh, die Beine sind halt nicht ganz so geil. Aber dann habe ich mich die ganze Zeit schon auf den Solarer Berg gefreut, ne? Oder erstmal auf Kreding und den Kalvarienberg als erstes mal gefreut und Aveng. Und ich muss ein bisschen Fränkisch hier einstreuen. Wir haben
neu gelernt. Viel gelernt.
Ich habe nichts gelernt.
Du hast nur geweint wegen den Emotionen am Start.
Ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt.
Nein, aber ich habe mich die ganze Strecke, habe ich mich gefreut, so auf Kilometer ungefähr 70, wann der Solarer Berg kommt. Und dann bin ich dann unten um die Kurve da gebogen und dann habe ich wirklich, Gänsehaut gekriegt, ne? Und da war ich ja noch nicht mal im Anstieg, also in diesem Zuschauerspalier da drin. Und dann kam mir wirklich so ein bisschen, ich habe jetzt nicht geheult oder so, ne? Aber meine Augen waren schon so ein bisschen glasig. Und als die Leute dann so ausgerastet sind, ich habe jetzt auch nochmal meine Garmin, meine Auswertung geguckt. Ich bin da, ich glaube, mein FTP voll da hochgeballert und habe mir da oben dann gedacht, so als dann die ganzen Zuschauer wieder weg waren, dachte ich, oh Mann, das hast du jetzt gerade gemacht, ey. Hast ja richtig schön Laktat in die Oberschenkel geballert. Das war jetzt auch nicht so klug. Aber das geht ja
jedem
so.
Burning a match.
Weiß ich nicht, ob das jedem so geht. Man kann es ja auch langsamer hochfahren und es so mega auskosten.
Weiß ich nicht, ich glaube, es macht keiner. Man muss aber auch sagen, wirklich jeder hat da gegrinst, wenn also der hochgefahren ist. Das ist schon. Aber das machen sie schon echt gut am Solarer Berg.
Aber also, man muss auch fairerweise sagen, dass das jeder, also von den Schnelleren also oder von den Pros, nur in der ersten Runde cool findet. Ne? Also zweite Runde ist für mich immer ein Albtraum gewesen.
Ja.
Weil wenn fährt vor dir einer mit 7 km/h und die,
nicht vorbei. Ne,
das ist A, gefährlich,
du siehst
B, bist du saulahm, C, rastest du aus, weil du saulahm bist.
Okay, dann
erste Runde geil, zweite Runde worst case.
Ja.
Das habe ich mir aber auch gedacht, da war es auch mal so ein paar Mal so eine Situation, wo, ja, ich weiß nicht, aber ich würde sagen, war eine Age-Gruppe, die Age-Gruppe überholt haben und dann ist es echt haarig, ne? Weil dann scheren sie nochmal aus und so. Ja. Und da habe ich mich auch gefragt, also dass man nicht von mehr Stories hört, wo es irgendwie so schief geht.
Ja, aber da muss man dann sagen, ey, um was geht's bei den meisten?
Nee, aber stopp mal, die ja, Großen ja überrunden, ja, gut, und um die geht's halt.
Ja,
ne?
Aber da sind ja trotzdem noch nicht so viele, oder?
Wenn die Pros in der zweiten Runde sind, dann überholst du da wild.
Ja, aber da ist doch dann schon auf jeden Fall nochmal ein Motorrad. Und da müssten doch die...
Bei der ersten, ja.
Bei den ersten fünf oder ersten drei, ja.
Bei der Lucy Charles ist eins.
Ja, ja, gut, wenn du nicht wenn du nicht um den halt ersten fünf bist, dann hast du halt Pech.
Dann musst du, genau, wenn du nicht um den ersten fünf... Stimmt, du musst einfach nur auf die Lucy warten und dann da mitfahren. Aber,
ja.
Nee, aber das ist halt so immer das Ding. Und vor allem für die schnellen, ich habe es ja noch nicht gemacht, aber für die schnellen Staffelfahrer muss es ja richtig krass sein. Ne, also überleg, dann hast du eine 4-Stunden-5-Fahrer oder so und der feuert dann durch das ganze Feld durch.
Ja, aber da muss man dann auch mal wieder sagen, ey, mal cool bleiben, Erlebnis statt Ergebnis und mal ein bisschen einen Gang runterschalten.
Ja, aber das
Jetzt hast du einmal so ein Ding mitgemacht.
Ja, genau, so voll so ein Groovy jetzt.
Jetzt ist auf einmal voll so, die Stimmung.
Vielleicht hast du das Tattoo schon auf der Wade.
Ne, aber eben sagst du einerseits, weißt du, Frankfurt ist mega geil auf der Laufstrecke, ja, viele Zuschauer und ja gut, aber das ist halt auch, da muss man halt dann gewisse Abstriche machen und das kostet letztendlich wie viel? Maximal eine Minute.
Ja, es kostet mehr Nerven als Zeit.
Ja, aber da muss man sich im Kopf vielleicht ein bisschen frei machen.
Das stimmt. Also wenn man es aufteilen müsste, würde ich sagen, Rot ist auf jeden Fall die geilste Radstrecke im Triathlon.
Ja.
Finde ich.
Und auch vom Straßenbelag. Alter, ja, was haben die für Straßen in Bayern? Franken, sorry.
Ja, aber du warst ja auch mal im Training da, ne? Das Geilste ist ja eigentlich im Training, weil du ungefähr keine einzige Ampel hast.
Ja, keine Ampel.
Du holst
Ampel.
Zwar kein Komma auf der Runde, aber du hast auch keine Ampel, nichts, ne? Also das ist schon geil.
Aber die haben ja nochmal die Reinigungswagen durchgejagt, hat der Frank Wechsel, der Felix Weichhöfer gesagt.
Ja, okay. Auch noch.
Mhm. Mal quasi die komplette Radstrecke wurde nochmal gekehrt, dass da wirklich nichts drauf liegt.
Ja, und auch die Straßen an sich sind gut. Also da ist Frankfurt, da habe ich mehr Schiss dann immer mit irgendwelchen Pannen und so.
Aber das geht auch. Also
ja, natürlich.
Dies Jahr vielleicht ein schlechtes Beispiel.
Ja, genau.
Frag das mal Patrick.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Nee, aber Rot, die Radstrecke, das stimmt insgesamt. Aber ich bin doch auch immer wieder überrascht, wie wenig Crashs und Unfälle es da gibt und so, weil natürlich sind es noch mal viel mehr Teilnehmer da mit diesen Staffeln, ne? Das gibt es ja in Frankfurt auch nicht, darfst du nicht vergessen. Ich war ja bei der, weil ich ja mit meiner Frau so ein bisschen die Staffel betreut habe, war ich dann bei der Staffelbesprechung, ne? Da ist dieses komplette Zelt voll. Da denkst du, das ist ein riesen Ironman-Einzelstart, ne? Nein, das ist der Staffel.
Nur aber das ist mir Rot krass aufgefallen, also was für einen anderen Stellenwert die Staffel hat. Ich meine, wir haben das einmal in Luxemburg gemacht, unser Ding da 70-3, ne? Wohl so ein random Ding nebendran ist, muss man mal sagen. Und generell im Ironman fällt es mir jetzt nicht so auf, dass die Staffeln da jetzt so.
Normal gibt es halt auch keine.
Es gibt normal keine.
Auf der Langdistanz.
Und das sind ja in Rot richtig viele und richtig qualitativ hochwertig besetzt. Das ist ja unglaublich.
Dazu habe ich heute noch von Mario Schmidt-Wendling, der schreibt ja auch immer, auch gerade nach den großen Rennen, auch mal so einen Blog.
Ja.
Und der hat sich über Rot auch natürlich jetzt gedreht. Und er äußert sich, also quasi, ich bin sonst oft mit ihm einer Meinung, mit allem, was er so schreibt. Also in den meisten Fällen jedenfalls. Aber mit Rot, da geht die Schere wirklich komplett auseinander.
Und er ist Frankfurter, der Mario. Boah,
aber der hatet ja voll. Also gerade über die Staffeln und sowas. Also, dass dann auch noch mehr Leute da mitmachen und auch Kohle, natürlich, die müssen auch wieder was verdienen. Und ich denke mir, wirklich bei Ironman denke ich schon, ja, das Unternehmen, da geht es um Geld, ne? Aber gerade bei der Challenge Rot jetzt und mit den Staffeln, das fand ich echt toll. Das hat mir richtig gut gefallen, auch als Einzelstarter und auch wenn du dann überholt wirst von halt sauschnellen Staffel-Radfahrern gerade. Aber ich fand das überhaupt nicht gefährlich und ich fand das auch nicht störend oder so. Ich fand es eher cool, dass so viele Leute auch eine Möglichkeit haben, an so einem Event auch mal teilzunehmen, die sonst das nie machen können.
Das ist ein super Punkt, weil das habe ich jetzt mal so beobachtet, weil ich auch noch nie natürlich so ein Staffelrennen gesehen habe. Und jetzt in der Staffel, wo ich so dabei war, die drei Leute, die würden niemals einen Einzelstart machen.
Ja.
Und das ist total cool, Leute so an diese Geschichte ranzuführen.
Ja, find ich auch.
Finanziell ist es natürlich auch,
ja, klar, also ist
auch Wahnsinn, wie Ironman auch. Ich meine, da kostet jede Minute Schwimmen, kostet 2 Euro, wenn du so rechnest. Ja. Aber das ist ein anderer Punkt und das, finde ich, darf man auch nicht bewerten. Der Erfolg gibt beiden Veranstaltern recht und das ist halt ein wirtschaftliches Vorgehen und ein anderes Thema, aber ich finde diese Idee, Leute so an eine auch längere Triathlon-Distanz ranzuführen, finde ich super.
Ja, oder dass sie es einfach mal auch erleben können. Ja. Wie schaffst du das denn sonst im Normalfall? Geht nicht.
Das stimmt. Auf der anderen Seite finde ich auch irgendwie gut, dass Iron Man es nicht macht, weil die natürlich ihren diesen Mythos Iron Man, diesen Namen und alles, und das ist halt alleine. Ja. Von daher, ich find beide Strategien gut, aber ich finde es generell schön, dass es für Staffeln auch so eine große Bühne gibt, dass man das machen kann, weil die werden echt auch gefeiert und so, und das ist für die alle
super
cool. Ja, ist super cool.
Das ist halt echt ein Erlebnis. Ja.
Vor Ort ist ja uns auch eingefallen. Wir könnten ja eine Staffel machen als Bewegungsarten und treten gegen Pushing Limits zum Beispiel an. Tamara, Niklas,
Federhandschuh ist geworfen.
Der Federhandschuh ist geworfen. TCC hat ja, glaube ich, nur zwei Boys.
Nee, ja, wir würden ja schon eine Mixstaffel machen wollen, ne?
Klar, es wäre eine Mixstaffel, ja.
Double win. Ja, wir wären eine solide Mixstaffel.
Also ich glaube, wir wären auf jeden Fall besser, ne?
Ich glaube, wir geben mal an alle Triathlon-Podcaster, werfen wir mal so in den Ring.
Ja, also würden wir eine Staffel machen, wären wir auf jeden Fall der Podcast, der rasieren würde, ja.
Der alle zerstören würde.
Ja,
ja, glaube ich auch.
Ja.
Das sind aber Ansagen hier.
Ja, muss man.
Ja, also, muss man auch manchmal einfach, ja.
Mal schauen, was zurückkommt.
Ihr habt unsere Adressen, ruft uns an. Jetzt ein kleiner Pitch.
Wenn ihr jetzt Matthias Gesicht hättet sehen können. Ja.
Nee, aber ich finde, das Staffelformat ist da eine coole Sache und passt auf jeden Fall hin. Und ich habe auch keine krassen Unfälle oder sonst was gesehen. Und mit dem, wann bist du gestartet, Eva?
Um 7.05 Uhr.
Welche Gruppe war das?
Die erste Frauengruppe.
Okay, weil da ist ja nochmal eine richtige Pause zu den Staffeln.
Ja.
Die fingen um 9 Uhr an, ne? Das musst du erst mal überlegen. Und dann passt es auch schon.
Und was ich auch auf alle Fälle nochmal sagen muss, weil das hat der Mario auch nochmal kritisiert, mag vielleicht aus Männersichtweise auch stimmen teilweise, aber diese entzerrten Startgruppen und diese vielen Startgruppen, die da nacheinander als Wellen dann losgeschickt werden, ich fand es total angenehm. Klar, weil wir Frauen hatten mal quasi wie ein eigenes Rennen. Also für mich war es für die Orientierung ziemlich gut, weil eigentlich alle schnellen Frauen sind in der ersten. Also entweder waren sie Profis oder sind dann halt in der ersten Startgruppe gestartet. Und ich wusste quasi ganz genau, wenn ich eine Frau überhole, dann bin ich vor der.
Ja.
So, ne? Die Männer sind ja dann im Endeffekt bis die Staffeln starten, 2 Stunden lang oder sowas auseinandergezerrt. Und dann weißt du halt irgendwann überhaupt nicht mehr so genau, wer wie wo im Rennen liegt. Für die Frauen war das super gut. Und diese ganze Entzerrung durch diese Startgruppen, so wenig Drafting hatte ich noch nie. Oder so wenig Probleme, weil ich will ja immer so, also richtig fahren und habe da echt, mich kotzt es an, wenn da Riesengruppen sind. Und deshalb habe ich zum Beispiel keinen Bock mehr, Frankfurt zu starten. Weil ich da gerade auf der zweiten Runde so dermaßen Probleme habe, weil ich komme natürlich in so Regionen auch raus, wo sich halt viel staut. Ich habe ultra die Probleme gehabt. Und deshalb habe ich auch letztes Jahr Nizza gemacht, weil
ins Herz nicht zumindest nach 10 Kilometern. Ne?
Da ist der Scharfrichter wirklich der Berg und da kannst du nicht wirklich draften und was. Und in Rot, das war ja überhaupt kein Problem. Es war mega geil. Und dadurch, dass die natürlich auch dann einführen, du kriegst eine Penalty 5 Minuten und du musst den Kilometer Strafrunde laufen.
Habt ihr irgendjemand von jemandem gehört, der den laufen musste oder gesehen?
Ich war halt leider nicht da. Du hast gesagt, du hast einige im Zelt gesehen.
Ich habe einige auch im Zelt gesehen, im Penalty-Zelt. Okay. Und dann kamen die nämlich teilweise, die habe ich dann an der Seite stehen sehen. Yeah. Dann kamen die wieder raus, waren natürlich dann wieder auch ultra schnell. Aber so manche habe ich dann beobachtet und habe so gedacht, ja, okay, Idiot. Ja. Also so wie du fährst, du musst aufpassen, dass du dir nicht gleich wieder eine Penalty einholst. Also das hat schon vielleicht wenige getroffen, aber dann schon auch die richtigen, so was ich gesehen habe.
Also ich glaube auch, dass es besser ist als bei anderen Rennen und gemessen an der Teilnehmeranzahl.
Ja.
Auf jeden Fall. Dass es natürlich trotzdem wild war, jetzt bei den nicht ganz so schnellen, ist klar, aber okay, das ist das alte Thema. Ja,
ganz hinten, keine Ahnung, was da dann noch so abgeht, aber worum geht's, also wenn du 15 Stunden und ob du dann...
Alles.
Keine Ahnung.
So, ich glaube auch, ja, für die Menge an Teilnehmern ist es auf jeden Fall, glaube ich, okay.
Aber da fällt mir der Post vom Philipp Seib ein, der ja die ersten 12 Minuten vom Sebi in Frankfurt gepostet hat. Wo er noch in der Gruppe quasi, sag ich mal, mitgefahren ist. Also hat er ja relativ lange zurückgehalten und hat er dann erst attackiert. Und da hat er die ersten 12 Minuten anscheinend 209 Watt Normalized Power gehabt im Schnitt.
Fehlen nur 100 zu seinem normalen Normalized Power.
Das ist ja unglaublich.
Hey, naja, aber das, hey Leute, das ist ja, also das Fass können wir wieder aufmachen.
Wollen wir nicht aufmachen, ja. Wir haben es ja schon ein paar Mal aufgemacht.
Guckt euch, für die, die es interessiert, einfach nur mal von dem, unabhängig als Typ, wir haben es ja schon mal, aber vom Weiß aus Hawaii an. Ihr merkt, wenn er am Ende in die Gruppe, in die Führungsgruppe fährt, ab Kilometer, weiß ich nicht, 155 oder 160, guckt euch den Wattpfeil an und ja. Dann seht ihr, wann er in der Gruppe ist. Und auch das Rennen in Frankfurt spiegelt halt auch wieder, was große Gruppen machen und was passiert, wenn große Gruppen nicht da sind.
Absolut. Ne? Ja.
Also, ja.
Also, aber was ich noch abschließend kann ich ja sagen, einfach, also ich hatte das Gefühl, in Rot konnte man wirklich ein faires Rennen fahren und meine 5.06 sind okay. Alleine fair gut gefahren oder schlecht, wie auch
naja,
wie man
es jetzt, ja, schlecht geht. Gottes auch Willen nicht. Auch nicht, ne?
Aber mein erster Blick auch, als ich ins Ziel kam dann, weißt du ja noch nicht genau, was bist du jetzt wirklich gefahren. Ich bin dann du kommst dann da durch, kommst dann in die Zielverpflegung, duschen, keine Ahnung, es war mir alles egal. Da standen so PCs, wo du dann gucken kannst, die Ergebnislisten schon mal. Und ich habe nicht nach meinem Ergebnis und nach meiner Radzeit geguckt als erstes, sondern was war mein erster Klick? Ich wollte wissen, was ist Cameron Worth gefahren?
Wie viel langsamer war ich als Cameron Worth?
Nein. Genau.
Weil der wollte plus ja, minus eine Stunde, plus minus eine Stunde.
Er wollte ja unbedingt so die 4 Stunden knacken. Und mein Ziel waren es, die 5 Stunden zu knacken. Und er hatte 4:15. Und ich habe gedacht, oh ja, was ein Glück. Also wenn er jetzt 3:59 gefahren wäre und ich hätte es nicht geschafft, dann hätte ich mich geärgert.
Also das
war, es war genug Wind.
Man kann sagen, du hast nicht so hardcore verkackt wie Cameron Worth.
Der hat hardcore verkackt. Aber das ist, was ich immer meinen Sportlerinnen und Sportlern sage, die vielleicht mental nicht ganz so frisch sind, ist, ey Leute, guckt nicht während so einem Rennen auf die Uhr.
Ja.
Also nicht auf die Zeit.
Ich habe auch alles weggemacht.
Aber die Versuchung ist schon groß.
Die Versuchung ist groß. Ja. Aber was passiert?
Du machst dich nur noch mehr fertig.
Ja, immer dasselbe. Und wenn es dich nicht auf dem Rad schon abfuckt, dann halt für den Lauf. Und denkst, ach Gott, ja, heute, ach Gott. Und dann bist du auch irgendwann nicht mehr Herr deiner Sinne und denkst, okay, ich fahre vielleicht von den Wattenwerten so wie geplant, aber trotzdem nicht so lange, ach Gott, ist das schlimm. Und das Laufen wird gleich noch viel schlimmer.
Nee, du machst dich machst dir das Ergebnis selbst kaputt. Ja, also total.
Nicht auch die Zeit.
Ja. Das habe ich aber dann auch, du hast mir die Zeit gesagt, meine Schwimmzeit, da habe ich nur gedacht, oh nee, okay, scheiße. Und dann dachte ich aber, nee, jetzt fängt es eigentlich erst an und jetzt überhaupt nicht auch gucken. Dann habe ich einmal auf meinen Garmin geguckt und zwar nach der ersten Radrunde, einfach um zu wissen, was bin ich für ein, und dann hatte ich, glaube ich, einen 35-3er Schnitt, ja, und ich wollte einen 35er Schnitt fahren, das war das Ziel. Habe ich gedacht, na okay, die zweite Runde wird sicher langsamer und der Wind wurde dann immer stärker und dann dachte ich, ich darf jetzt nicht mehr gucken. Das macht mich sonst nur fertig. Und am Ende habe ich aber gesehen, dann habe ich nochmal geguckt, wie viel Uhr ist es denn? Und dann war ich ja auch nicht so blöd und konnte nachrechnen. Ja. Und dann hat man nur gemerkt, okay, ich habe es nicht geschafft, aber
ja. Das war bei mir ein Tallinn der Fall. Da bin ich ja auch gefahren, so, ja, keine Ahnung, so 270, 280 Watt immer so im Schnitt und hatte immer noch am Anfang in der ersten Runde quasi einen 40er Schnitt. Und dann ist ja bei mir quasi so eine Gruppe aufgefahren irgendwann. Und den Geschwindigkeitsschnitt, den habe ich gehalten, aber halt auch runtergefahren, ansonsten wäre ich halt, der Wattschnitt ist runtergegangen auf jeden Fall, ja.
Ja, aber das ist vielleicht auch ein Tipp für Leute, die zuhören, die jetzt noch nicht so erfahren sind mit den Rennen, auch mit der Schwimmzeit. Guckt nicht auf die Uhr, nehmt keine mit oder lasst es euch nicht sagen, weil manche kommen aus dem Wasser und denken, oh, ich bin nicht geil geschwommen, dann sehen sie eine Zeit, aus was für Gründen auch immer ist die da langsam. Vielleicht sind es halt einfach mehr oder.
Ja.
Und dann gibt es einen richtigen mentalen Abfuck.
Aber
und,
hallo.
Ey, warum? Lasst die Zeiten weg und geht aufs Rad und geht mit den positiven Emotionen aufs Rad.
Und aber da muss ich auch sagen, wenn du machst ja auch wahrscheinlich für deine Athleten und guckst dann, was können die fahren, ne? Also an Watt.
Ja.
Da denke ich dann selbst oder habe während dem Wettkampf noch so gedacht, cool, dass ich eigentlich keine Leistungsdiagnostik und keinen Schnitt und nichts habe, weil das hätte ich ja auch wieder verloren. Weil ich orientiere mich ja, wenn ich so fahre, ich sehe ja dann teilweise auch, ah, okay, das sind jetzt 200 Watt oder jetzt fahre ich gerade 170, ah, Abfahrt, okay. Aber wenn ich das wüsste, was ich so fahren kann und das dann nicht halten kann, oh, das wird mich fertig machen.
Ja,
also gut, deshalb kleben sich auch viele dann das ab oder
machen es dann, switchen es um oder so.
Ja.
Oder du machst eine Drittelstrategie, dass das so ein Add-on im dritten Drittel ist. Und also ja, aber da muss man auch wissen, halt, was für ein Typ ist man. Und wenn man ein Typ ist, ne, dann ist es besser, wirklich die Sachen vielleicht
oder, es gibt halt auch immer so Heizsporen, ne? Die fahren dann die erste Runde, was geht, und dann würden sie halt einbrechen wie Sau. Dann ist es halt gut, wenn du von deinem Coach weißt, hey, auf keinen Fall darüber gehen. Ne?
Und du solltest es halt auch mal trainiert haben, dann die Wattbereiche. Ne? Und wenn du in 4 Stunden Koppeltraining machst, 4 Stunden Bike, Halbmarathon draufgekoppelt und machst 3x40 Minuten Wettkampftempo, dann kriegst du halt schon ein Gefühl dafür, was geht und was ist komplett utopisch.
Ja.
Das Gregor kennt die
einen noch. Ich wollte gerade sagen, das waren unsere Key-Sessions, die wir da so gemacht haben.
Ja, ey, wenn du die Dinge A, mental musst du die erstmal wegstecken, B, auch körperlich, aber du kriegst dann schon zumindest ein Gefühl, was Long-Distance Racing ist.
Ne? Ja. Aber trotzdem, was war das Längste, was wir gefahren sind? 3x45 Minuten?
Mhm. 3x45 haben wir gemacht.
Was bin ich dort gefahren? Da bin ich so im Schnitt gefahren, so Richtung 270,
oder?
Ja, so Richtung 280. Mhm. Der reine Schnitt in Tallinn waren so 260. Also das ist, muss man nochmal
nochmal aber droppen. Man muss natürlich auch sagen, dass du da jetzt viel in den Gruppen, weil du halt durchs gute Schwimmen entstehen
hast bei den Gruppen. Ja, aber ich glaube, hast
dich zurückgehalten.
Aber ich glaube, wenn ich so gefahren wäre wie im Training, also wenn ich die 200, ich habe mich zurückgehalten, aber das hat sich dann im Marathon bemerkbar gemacht. Also ich hätte deutlich mehr gelitten, wenn ich, es wäre möglich gewesen.
Ja.
Logischerweise, aber da hätte ich deutlich mehr gelitten.
Es gibt viele schöne, oder es gibt ein paar Studien, wie Ironmans auf dem Rad gewonnen werden. Mhm. Und das ist sehr, sehr oft mit einem prozentualen Verhältnis von der FTP von 80%, was on the edge ist. 80% krass, für die meisten ist. Schon, ne? Also, aber gibt es interessante Sachen. Ne? Also nicht so 81, 82 sind dann die Plop.
Ja.
Und aber drunter ist es, klar.
Der Grat ist halt immer wieder schmal, ne?
Klar, Patrick Lange gewinnt die mit anderen Werten, weil er halt so stark läuft. Aber da gibt es schon interessante Untersuchungen. Also, was heißt Untersuchungen, ist zu viel gesagt, aber ein paar Studien.
Auf dem Rad gewonnen hat ja auch der Andi Dreiz, wo ich sagen muss, ey, das ist halt, wenn du als Supporter irgendwie für eine Athletin verantwortlich bist.
Die ganz weit hinten
startet. Nee, aber ich muss sagen, wenn man irgendwie da vor Ort ist, man bekommt so wenig vom Rennen mit. Kannst du seine Maßnahmen verfolgen?
Ich glaube,
ich habe den Andi 13 nicht einmal gesehen oder wenn, dann war ich mal kurz woanders. Oh, jetzt ist er gerade vorbeigefahren. Ah, scheiße, verpasst.
Nee, von mir, ich habe es gut verfolgt, weil der Michael Kalb ist beim Profis gestartet von mir. Erste Langdistanz in seinem Leben und dann direkt beim Profis und dann direkt in Rot. Und von daher habe ich das Profirennen intensiv mitverfolgt. Michael ist 16er geworden, was echt mega stark war für ihn. Und es war schon interessant zu sehen, also mit was für einem Druck da der Andi, aufgefallen ist mir nach der ersten Runde direkt, wo es am Schwimmstart sozusagen wieder, und da war schon nach der ersten Runde zu sehen, dass der Andi Dreiz echt als Führender vom Rad gehen möchte. Und das hat im Prinzip ja auch alles gut geklappt, nur als er dann mit Böcherer zusammen auf die Laufstrecke gegangen ist, habe ich natürlich schon gedacht, dass irgendwie so der Böcherer vielleicht die besseren Karten hat und sich wahrscheinlich nicht beschwert hat über diese Ausgangsposition, aber das hat der Andi Dreiz relativ schnell für sich entschieden. Ich weiß nicht, was mit dem Böcherer war. Habt ihr da was gehört, was er für Schwierigkeiten hatte?
Ich habe ihn nur dann irgendwann gesehen. Da bin ich gerade, war ich auf dem Weg raus zum Kanal und da kam er von dem Kanalstück zurück und stand da in der Mitte vom Weg und hat sich so auch am Bauch so gefasst oder stand da ganz gekrümmt. Und ich habe den schon von Weitem auf dem Stück gesehen oder habe gesehen, oh, da kommt einer entgegen und wusste ich ja, okay, das muss jetzt irgendein Profi sein. Ich habe den überhaupt nicht erkannt. Ewig lang hab ich gedacht, wer ist das denn, wer ist das denn, wer ist das denn? Und als ich ganz nah an ihm dran war, habe ich gesehen, oh shit, das ist der Andi. Und dann, ich habe gar nicht mehr so gewusst, wie der aussieht. Also,
der war schon so dünn geworden.
Darauf will ich eigentlich auch hinaus. Also der ist ja echt ganz schön schmal. Mir war der irgendwie ein bisschen kräftiger, also so ein bisschen breiter in Erinnerung.
Okay.
Oh, also,
was Rot mit einem macht.
Ist unglaublich, ja.
Ja, aber nee, der ist schon, also die sind ja alle.
Gut, der hat auch, was natürlich auffällig ist, der hatte keine Ärmel mehr, ne? Man sieht ja heutzutage keinen mehr von den Pros, der nicht lange Ärmel hat.
Ja,
außer aus irgendeinem Grund der Andi in dem Rennen, damit es
Frankfurt nennen. Seine Skinny Oberarme zeigen.
Nee, aber es war leider für ihn nicht so
das Rennen. Das hat mir echt sehr leid. Und vorher ist mir ja dann der Andi 13 entgegen. Oh, und der war wirklich mit geschwollener Brust. Irgendwie, ne?
Also das kann man auch sagen, das heißt der Andi ja selber, dass das jetzt
ästhetisch jetzt vielleicht
ist
nicht.
Ist jetzt nicht ein Mario Mola Shuffle oder ein, weiß ich nicht, aber.
Aber wie geil, dass man so gewinnt. Geil ist das?
Dann ist es auch mal so Sinn, ne? Der gewinnt rot mit, ich glaube, 2,51er Laufzeit. Ja. Hättest du das vorher gesagt, dass der Männersieger mit einer 2,51 gewinnt? Ja. Dann hättest du gesagt, okay, Cam Worth ist 4,02 gefahren und vielleicht dann. Aber sonst,
Ja, und ne?
Spricht für die Bedingungen, für die harten Bedingungen und natürlich für Evas Leistung bei diesen Bedingungen, so eine Zeit zu machen.
Geht runter wie Öl.
Und das ist die Überleitung zu Evas Laufsplit, oder? Haben wir noch was zum Rad,
Eva? Ja, nee, zum Lauf, ja. Ja, da habe ich das Schlimmste eigentlich erwartet.
Ich stand bei Kilometer 8, also ich bin vom Rad vom Solaraberg rübergefahren, stand bei Kilometer 8, das ist direkt dort beim Wendepunkt am Kanal. Was hast du gesagt? Ich habe dich angefeuert und du sagst, es ist noch so lang.
Ja.
Na super, das ist ja.
Ja,
das ist ja die richtige Einstellung.
Ja. Das große Problem, wie am Anfang schon gesagt, oder was heißt Problem? Ich kannte die Laufstrecke nicht, wusste nur, es geht lang am Kanal und dann halt irgendwann im Ort dann.
Das ist ja der Top-Vorbereitung.
Ja, genau. Jedenfalls, dann läufst du ja dann da los. Und der erste Kilometer ist ja richtig abschüssig. Also man muss erstmal da so runter. Und ich habe ja immer dann so gedacht, naja, mal gucken, was der erste Kilometer dann ist. In Frankfurt kann man das natürlich, Matthias, ne, schön, also da weißt du, das ist flach und alles. Auf die Uhr geguckt, 4:00. Habe ich so gedacht, ja, okay.
Heute ist mein Tag.
Jetzt ging ja voll bergab. Und dann dachte ich, ich kann nach der Uhr kann ich jetzt überhaupt nicht gehen. Der nächste, der zweite Kilometer geht dann wieder bergauf. Da hatte ich dann irgendwas, was habe ich geguckt, 4:50 oder sowas. Also du kannst da nachher gar nicht gehen. Ja. Also wie bei allem, auch auf dem Rad, ich bin ja dann wirklich gefahren, nur nach Gefühl. Und so wollte ich auch laufen. Nur ich habe natürlich bei so Bergabstücken habe ich kein richtiges Gefühl. Bergauf habe ich auch kein Gefühl.
Ja.
Und dann ging es aber langsam am Kanal. Dann war es ja ungefähr, dann kannst du es ja gut einschätzen, aber da war halt mega Rückenwind am Anfang. Bis ich zu dir zu Kilometer 8 kam, war total der Rückenwind. Und da ist es echt gelaufen. Da konnte ich echt so 4:20 da wunderschön runterlaufen. Es hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Ja. Aber ich wusste wirklich genau, scheiße, der Rückweg wird richtig hart. Und dann dachte ich eigentlich, ich muss nur da zurück, wo ich auch reingelaufen bin. Aber man muss ja dann noch... Und dann, hat ja überhaupt nicht mehr aufgehört. Und da war ein Gegenwind. Und da wusste ich halt der Streckenkenntnis halt nicht. Ich dachte ja, irgendwann kommt halt mal dann der Wendepunkt. Und der kam nicht. Und irgendwann siehst du ja dann, wer dir entgegenkommt. Okay, dann kann man es ja so einschätzen. Jedenfalls war dieses Kanalstück mega lang. Es hat viel Kraft gekostet. Und dann ging es ja erst so richtig los. Weil dann wusste ich ja auch nur so von Erzählungen, es wird irgendwann hochgehen. Mhm. Es ging hoch, ich ging nicht ganz hoch, aber
das war schön.
Aber es tat sehr weh, aber es war immer lustig, weil ich habe ganz oft den Frank Wechsel, die familienfreundliche Langdistanz.
Bei seinen Kamerastops oder was?
Nee, ich habe ihn nie an der Kamera gesehen, okay. Aber ich habe mich auch also an ihm immer so ein bisschen orientiert. Erst habe ich dann so geguckt, wo ist er denn, wann kann ich ihn denn einholen? Und dann, aber dann haben wir uns auch immer angefeuert, auch er war sehr freundlich.
Ein Gentleman, der Frank, wie wir ihn kennen. Ich hätte es gerne beim Schwimmen aber gesehen, er hätte ja auch Stops beim Schwimmen
schon gemacht. Und da muss ich sagen, ne, scheiße, der ist auch eine 1-3 geschwommen und der hat ja dauernd Stops gemacht. Ja,
gut, hat das jemand mal gesehen irgendwie, wie die Stops waren?
Ich habe es nicht gesehen.
Aber wir werden es ja vielleicht auf dem Video
sehen. Aber das ist ja wirklich traurig, ne, der schwimmt 30 Kilometer plus als Vorbereitung.
Ja.
Ich schwimme 300.
Eva, schwimmeffizient ist dein Training sozusagen nicht, aber du machst ja aus anderen Gründen.
Überhaupt nicht. Nee, genau, aber das ist halt krass, wenn du dann trotzdem mal, also wirklich Hut ab, ne? Das war ja schon...
Er hat ja auch einen Background im Schwimmen.
Ja, aber trotzdem.
Ja, ich muss zugeben, als ich das gelesen habe mit Kamerastops und keinem Training 1:03, habe ich auch gedacht, so weit ist das so ja auch nicht entfernt. Nee.
Du müsstest einfach mal richtige Programme schwimmen.
Ja.
Und nicht diese morgendliche Bewegungstherapie.
Nee, und deshalb, ich darf mich 0,0 beschweren und auch nochmal zum Lauf und auch mit Verpflegung und so weiter. Ich habe ja da auch immer keine Lust, in der Vorbereitung irgendwelche Gels, irgendwelche Riegel, irgend so einen Kram da zu probieren. Ich esse ja, sieht ja jeder auf Instagram, ich esse halt lieber Kuchen oder.
Hört nicht zu, wenn Eva das jetzt erzählt. Und macht es nicht nach.
Nee, ich will ja sagen. Und dann, da bin ich natürlich dann auch gestruggelt. Dann dachte ich so, ach, so Squeezy kenne ich ja irgendwo, hatte ich schon irgendwann mal. Ach du Kacke, das hat mir ja zum Teil, bis ich dann rausgefunden habe, was ich überhaupt irgendwie nur ansatzweise essen kann, war fast schon der Marathon rum, weil die haben ja dann extra so verdünntes Trinkgel. Ach, oh, da kannst du ja sofort, dann war noch so ein anderes mit Koffein, das war auch schrecklich und nur ein Gel konnte ich nur so halbwegs, dann bin ich halt auf Riegel umgestiegen. Ich habe fast nur gegessen, also ich habe dauernd nur...
Die haben natürlich, im Briefing haben sie erklärt, welches da mit Koffein und ja. Das Rote ist mit
ja,
das und so.
Ja, das habe ich ja, aber das schmeckt halt nicht.
Das Problem ist halt, wir haben halt nebenbei WTS Hamburg geschaut, auf dem iPad wegen
uns. Ja, so und zugehört. Das hat ja auch damit jetzt auch nicht so viel zu... Also ich hätte es halt vorher vielleicht mal probieren können, das wäre vielleicht auch nochmal ein Tipp, aber das weiß ja eigentlich jeder, dass man es machen kann. Ich wollte es nicht, ich wollte lieber meinen... Ne, ich brauche Coffee-Stops und nicht irgendwelche Koffein-Riegel oder Gels oder so. Das war halt nicht so gut. Aber ich habe keine Pause machen müssen. Ich war kein einziges Mal auf dem Dixie, wegen was auch immer. Also, hey, Brain Curry?
Heute nicht. Brain wird auf Hawaii zurückschlagen.
So kleine,
und dann habt ihr sie als erstes gehört.
Er ist im Medical Tent geendet, ne? Ja. Wegen Gut-Problems.
Ja, dieses fucking German Food immer. Das sind die armen Leute von da drüben nicht gewohnt. Ja. Ist auch mal krass, dann kommst du rüber und machst so ein Ding und
ja.
Dann
nur blöd. Oh, das ja. Ist sehr
aber
schade.
Gut, hey, ne? So ist es halt. Ja.
So ist aber es halt. Jedes Jahr. Ich würde sagen, die gehen schon noch ein anderes Risiko ein, einfach von der Belastung und dann kannst du da auch einfach mehr Fehler machen.
Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, weil so wie du das jetzt erzählt hast, sagen wir, du würdest jetzt mal eine komplett professionelle Vorbereitung machen, ne? Also mit Wettkampfmaterial und Race Nutrition und Strategie auf dem Watt-Pacing und so weiter und so fort und auch vielleicht das Training nochmal, Job mal ein bisschen außen vor. Was glaubst du, wie viel könntest du noch schneller sein, wenn du das im nächsten Jahr so machen würdest?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Das ist eine schwierige Frage.
Es ist so on the edge auch, nicht irgendwie, hey, mal gucken, wie ich durchkomme und ganz vernünftig, klar, sondern wie Gregor eben gesagt hat, wirklich auch mit ein bisschen
Pro-Racing-Risk. Da würde ich mir eine 9,15, könnte ich mir vorstellen.
Jetzt hast du?
9,32.
Also Ziel war ja unter 39.
Unter 39 war mein Ziel, habe ich nicht Wind, geschafft. Ja. Aber
also Viertelstunde.
Eine Viertelstunde könnte man schon raus. Ja, mehr, vielleicht sogar noch mehr. Wenn ich mal richtig schwimmen würde und nicht
das
immer
da rumdümpeln. Das Problem ist, man kann sich noch, ich weiß nicht mehr, welcher Athlet das war, aber wo du gesagt hast, ja, der und der und ich bin mal echt gespannt. Ich glaube, war letztes Jahr rot und der will mal so richtig auf Risiko, der will mal probieren. Und da habe ich gesagt, schon im Voraus, ja, okay, ich rieche das DNF. Ja. Und so ist es auch gekommen. Das ist immer so.
Ja, nee, der Grat ist schmal. Der Grat ist schmal. Ich müsste ja jetzt gar nicht so im Rennen erstmal ultra viel, ich könnte davor schon sau viel rausholen.
Das ist der größte Part, ja.
Ich müsste ja gar nicht im Rennen jetzt ultra krass auf Risiko gehen,
ja.
Sondern ich könnte mich mal ordentlich davor ernähren, ich könnte mal ein bisschen besser trainieren, ich könnte mal mehr schlafen, ich hätte so viel Potenzial, ich könnte mal, viele sagen ja dann immer, oh Eva, willst du nicht mal mit Langener Waldsee Swim Night, willst du nicht mal Freiwasser schwimmen? Mhm. Oh, kein Bock. Sowas könnte ich mal machen. Ich könnte auch mal mein Neo mehr als einmal im Jahr anziehen. Ich könnte mal einen Wettkampf davor machen, ich könnte mal eine Pacing-Strategie entwickeln, ich könnte mich mal ein bisschen mehr auf dem Rad quälen, auch im Training. Ja, da wäre noch viel Potenzial, würde ich sagen. Aber da habe ich keine Lust zu.
Aber gut, du musst halt die GoPro für die Instagram-Shorts musst du halt im Trikot haben.
Ich habe da echt keinen Bock zu, mich zu kasteien oder da irgendwie auf irgendwas zu verzichten und alles anders zu machen. Nee, ich habe einfach keine Lust.
So. Aber
jeder, wie er Bock hat.
Da fällt mir ein, also die Vorbereitung war, ich denke mal, ja sehr touristikfreundlich. Aber so, du warst auch eigentlich die Woche, also so recht entspannt, bis vielleicht so 2 Tage vorm Rennen. Da hat man ja schon gemerkt, dass die Nervosität deutlich gestiegen ist.
Einen Tag vorm Rennen.
Ich merke das immer an den Fragen, die mich dann erreichen. Ja, willst du nochmal? Vielleicht sollte ich nochmal. Ah, und ich bin ja da nicht gelaufen und so. Und wenn ich da einchecke und dann wollte ich eigentlich wollte ich nochmal kurz Rad fahren und dann, oh, das passt überhaupt nicht im Plan. Und dann will ich nochmal. Und dann, soll ich da nochmal laufen gehen?
Nee, ja, das habe ich dich am Donnerstag, am Freitag, bevor wir gefahren sind, habe ich ihn gefragt, oh, ich bin ja schon 2 Tage nicht mehr gelaufen, soll ich noch mal laufen gehen, ich weiß nicht und so. Und wir wohnen ja 3. Stock, ich bin 1000 Mal hoch und runter, Rad checken, Rad einladen, irgendwas packen, bla bla bla. Und habe aber schon zu ihm so gesagt, oh, eigentlich bin ich ja schon genug gelaufen, genug Meter gemacht. Und dann hast du mir was erzählt, was war dein Tipp?
Dann ist mir die Story eingefallen, die mir der Roland Knoll nämlich erzählt hat. Der hat ja damals 2008 den Ungerman und den Frodo trainiert vor Peking. Es waren ja beide seine Athleten. Und da hat er gesagt, letzter oder mit die letzten Tage, es war so ein, na gut, ich sag mal in der letzten Rennwoche, also in der Woche vorm Rennen sind fast alles WE-Tage so, aber halt war so locker geplant. Da war ein Tag, da konnten sie, wenn sie wollten, ich glaube, eine halbe Stunde locker joggen gehen. Mhm. So, aber er hat gesagt, ey, es ist alles in Sack und Tüten. Wenn ihr es gar nicht aushaltet, irgendwie auf dem Bett zu liegen und zu regenerieren, dann bewegt euch noch mal kurz, geht eine halbe Stunde laufen und aber müsst ihr echt nicht, ihr könnt echt liegen bleiben, so ist das alles. Ungerman ist gelaufen, Frodo ist liegen geblieben. Und der Roland hat mir wirklich gesagt, und ich bin der Meinung, der Unterschied zwischen Platz 1 und 6, das war diese 6 Kilometer, die der Ungerman nicht stillhalten konnte und laufen gehen musste.
Zwei so. Tage vorher, okay, aber jetzt, geile
jetzt,
Story. Ja.
Jetzt dürft ihr mal raten, war ich laufen oder war ich nicht laufen? Ich war natürlich nicht
laufen. Ich war natürlich laufen und dann zack, um 2 Minuten die 39 verpasst. Ja. Nein,
ich war nicht laufen. Und was auch noch, eine kleine Randnotiz noch, was cool war, ich bin ja so ein Zahlenfreak, ne? Und ich habe es ja immer mit meinen ungeraden Zahlen und die 7 ist ja meine Glückszahl. Deshalb war ja auch für mich dieses Jahr der 7.7. Rot, 7.7. Einfach, oh ja, ich muss starten. ja, Matthias.
Ja, also jeder entscheidet so, ob er eine Langdistanz macht oder nicht. Ja, der Rutzi ist ja am 7.7. Oh, ich meine Langdistanz.
Ja, also das war mitunter auch ein wichtiger Faktor. Ich stehe ja auch immer um 7er Zeiten auf. Also ich stehe zum Beispiel...
5.07 Uhr oder was?
Ja, 5.07 Uhr oder
ich stehe doch mal um 7.05 Uhr auf.
Okay,
das ist ein anderes Thema. Viel zu
Thema.
Spät Oh, wenn ihr Ewa kennen würdet,
wie kannst du nur?
Ich weiß.
Jedenfalls 7.7. 7 meine Glückszahl. Und ich habe in der Vorbereitung, stell dir vor... 7, also insgesamt 7 Cent gefunden.
Addiert.
Beim Radfahren. Ich halte ja oft an, Aha. da guckt Greg dann auch immer, wenn ich sagen muss, oh, da liegen 2 Cent, ich muss anhalten. Oh,
wer den Pfennig nicht ehrt, ist das Geld, ist nicht wert. Und du hast 7 Cent gefunden insgesamt und 777 für Kuchen ausgegeben, Euro. Wahrscheinlich. Aha, interessant.
Aber das war schon so ein gutes Ohm, wenn man 7 Cent, weil man muss ja alles Ball flach halten, es war ja eine neue persönliche Bestzeit, von daher darf ich jetzt ja auch nicht so meine Leistung da...
Ja.
Unglücklich sein, also unglücklich bin ich eh nicht, aber
irgendwas hat man immer.
Genau.
Wenn du einen Andi jetzt fragst, hat er auch irgendwas.
Ja. Ansonsten machst du ist irgendwas falsch. Also, das wollte ich nur nochmal gerade sagen. 7.7., 7 Cent gefunden, alles gut.
Das Learning daraus ist, geht nach euren Glückszahlen, schaut an welchem Wochentag.
Entwickelt keine Pacing-Strategie.
Ja. Esst nur Kuchen, habe ich noch rausgehört. Und was noch? Have fun. Das aber sowieso.
Und immer auch die richtigen Leute dann nochmal. So Tipps, so
ja, genau.
Last-Minute-Tipps. Also hat Gregor mir mit die Story erzählt. Und dann habe ich natürlich auch noch beim Einchecken habe ich Timo Bracht gesehen, der ja auch schon wie viel Mal? 3-mal? 4-mal?
Gefühlt 18 hat. Mal.
Gefühlt 100 Mal.
Ja.
Nee, der König von Rot. 36 Mal.
Nee, aber ich, also.
Den habe ich natürlich auch nochmal nach einem Tipp gefragt. Und der hat, das hatte ich dann auch im Kopf. Der hat dann gesagt: Hier, Upgrading, musst du nochmal. Wird's hart, da musst du richtig. Und so habe ich es natürlich dann auch gemacht, ne? Ganz einfach.
Und der Timo ist ja seinerzeit ein Meister des Pacings gewesen, ne?
Wenn es also, einer konnte,
ja,
ne, dann Timo.
Ich glaube, es gibt keinen Athleten, wo die letzten 10 Kilometer in der Langdistanz so nah an seiner persönlichen Bestleistung über 10 Kilometer liegen wie bei Timo. Jetzt mal ohne Spaß.
Ach, ehrlich?
Ja, der ist 34 Apps-Sachen manchmal über die letzten 10 gelaufen. Und er lief nie unter 30 oder an die 30, 10 Kilometer, ne, wie heute andere, die Top-Rennen gewinnen, das machen. Und trotzdem hat er so viele krasse Titel geholt. Ja, weil wirklich, also die letzten 10 Kilometer war Timo immer einer der schnellsten. Das war bemerkenswert zu sehen früher.
Na gut, der ist halt auch, der kann sich halt auch richtig quälen. Ne?
Er kann sich richtig quälen und ist total diszipliniert. Ja. Euphorie ist echt ein Riesenfeind auf der Langdistanz.
Das stimmt.
Und wenn Leute sagen, boah, läuft voll geil, ey, und jetzt Druck. Ja, oder oh, ich fühle mich gut, die ersten 15 Kilometer beim Marathon, da gebe ich Gas. Ganz ehrlich.
Ja, und deshalb sage ich auch, habe ich zu Gregor gesagt, bei Kilometer 8 war alles noch und es hat sich super gut angefühlt. Und es war, ich hätte auch viel schneller laufen können, aber ich wusste genau, ey, es wird noch so lang. Halte ich verdammt nochmal zurück. Also das wird noch richtig wehtun.
Ja. So ist es.
Aber alles zusammen, Rot, mega geiles Event. Also.
Ja, ich kann es jedem nur empfehlen. Ja. Das wäre wirklich, wer mal Bock hat, eine Langdistanz zu machen, macht Rot. Nichts anderes.
Oder Frankfurt. Aber nee, auf jeden Fall. Also die beiden finde ich auch persönlich mega. Also auf jeden Fall, vielleicht gibt es ja Leute, die mehr als eine machen. Ich finde es auch immer langweilig, immer dasselbe. Ich finde es viel cooler hin und her. Und also wenn man öfter eine Langdistanz macht, dann finde ich, muss man Frankfurt und Rot auf jeden Fall. Sollte man mal gemacht
haben. Genau, das muss man mal
gecheckt. Und das allergeilste Bild, was ich in Rot dieses Jahr mitgenommen habe, war bei Kilometer ungefähr 41. Da ist nämlich eine Altenwohnanlage. Und da waren die ganzen Omis und Opis in ihren teilweise Rollstühlen, meistens Rollstühle, teilweise halt Sitzgelegenheiten vor dem Altenwohnheim an der Straße aufgereiht. Und das Coole war, dahinter war auch noch eine Box, wo Musik lief, ja, aus dem Altenheim raus, aber halt entsprechend zielgruppengerechte Musik, ne? Also irgendwelche Schlager, das war der absolute Hammer. Und ich wollte es erst fotografieren, dann dachte ich, es irgendwie blöd, wenn ich es fotografiere. Und deshalb habe ich es nicht gemacht. Aber wer das gesehen hat, das war für mich das Bild des Renns. Das gibt es nirgendwo. Das gibt es nur in Rot.
Das gibt es wirklich nur in Rot. Und da auch eine Sache noch, okay, zur Radstrecke. Ich weiß nicht, bei welchem Kilometer das war, so ziemlich am Anfang eigentlich. Da stand eine Omi, ich würde wirklich sagen, die war auf alle Fälle über 80. Die hatte einen Rollator und die hatte irgendwann nicht mehr beide Hände an diesem Rollator fest, sondern hat halt mit einer Hand auch so gewunken. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, halt diesen Rollator fest, du fällst gleich um. Die war aber auch so, und die hat gestrahlt, die war euphorisch. Und das macht's aus. Für mich zumindest so.
Ja, fast durchgedreht in den Rollator.
Ich wäre fast mitgeraced.
Ja, wer weiß, aber vielleicht ist es vor 35 Jahren auch
und geraced. Und sowas, das steht für die Region und für, ja, dieses ganze Event. Und das macht einfach verdammt viel Spaß. Und das soll's ja.
Genau, soll bei allem auf jeden Fall auch viel Spaß machen.
Ja.
Genau. Kommen wir von Langdistanz und Rollatoren und
langsam Zeug
und Altenheim mal so zu ein paar spritzigen Sachen.
Gregor kann schon kaum die Füße stillhalten.
Ja, da ist ja nämlich noch was passiert am Wochenende.
Ja.
Echt?
Frankfurt, nach 2016 wieder eine Medaille im Teamsprint oder im Teamrelay.
Oh ja, ja.
Es war krass anzusehen. Also natürlich ist es immer eine krasse Teamleistung, die erbracht werden muss. Aber ja, vor allem Justus hat da einen Monster-Kick gemacht. Das war heftig.
Ja, wir sind ja gestern Abend dann heimgekommen, haben noch schnell was gegessen, eingekauft. Und dann mussten wir, weil das haben wir wirklich am Sonntag nicht mehr geschafft. Samstag haben wir ja noch die Rennen auch verfolgt dann. Was auch so ein bisschen zu, ja, es war für mich dann ein bisschen schwierig, alles zu verfolgen und dann auch noch zu starten, dann Wettkampf, Vorbesprechung und.
Wie gesagt, die Einzelrennen haben wir ja während des Briefings uns angeschaut, auf dem iPad so gestreamt nebenbei.
Nicht nachmachen.
Aber Sonntag, die Staffel, konnten wir ja dann erst im Real Life dann gestern nachschauen, also Montagabend. Ja. Boah, also Justus hat, also natürlich komplett die Teamleistung.
Ja, Laura natürlich, ja.
Hut ab vor allen, die da, wir waren jetzt schon oft in, du bist ja selbst gestartet, hast ja da bei der letzten Medaille, warst du ja auch mit beteiligt. Wir haben das ja hautnah da schon miterlebt. Was das ein Druck bedeutet, überhaupt da zu stehen und zu starten, finde ich persönlich, das könnte ich schon nicht. Also da muss ich allein schon Hut ab sagen, vor den Staffelstartern allein oder generell vor allen Startern, aber und dann aber noch was Justus da gestern da gezaubert hat, muss man ja fast sagen, ne? Es war eine reinste Zaubermeisterleistung. Das war obergeil. Ich war gestern Abend ultra müde. Ich hatte eigentlich fast gar keine Lust mehr dann irgendwie. Nee, es gibt's nicht, keine Lust mehr auf Triathlon. Aber dann das Staffelrennen dauert ja dann schon auch so ein bisschen lang und man hat ja schon auch noch ein bisschen was anderes noch auch zu tun nach so einem
Wochenende. Ja, aber du hast ja auch Binging-Erfahrung.
Ja, genau.
Die kommt dir da zugute.
Von Game of Thrones.
Game of Thrones Binging-Erfahrung.
Ey, aber dann, und Justus war ja der letzte Mann, ey, wir konnten danach, nee, wir konnten nicht einschlafen, würde ich jetzt auch nicht sagen.
Naja, jetzt
komm mal wieder runter.
Von just try it long.
Aber das war echt, echt krass, wie der da die Lücke zugeschwommen ist.
Ja, auf dem Louis auf und dann auf dem Rad sind sie ja beide weg und das war letztendlich das entscheidende Ding, weil ansonsten wäre nicht ein Burfessel auf Platz 2 gelaufen, ja, und Hayden Wild war ja auch kurz dahinter, also ich denke mal, das war der Move zur Medaille, aber die Ausgangssituation, wie gesagt, Laura hat ja auch auf 1 übergeben, und Valentin und Nina Eim haben sich ja auch richtig gut verkauft, die haben ja halt auf 5 oder 6 oder so an Justus übergeben, das muss man ja.
Aber die waren halt in der Gruppe, waren die immer dabei, also die waren immer in Schlagdistanz vorne mit dabei und da sind ja keine schlechten Staffeln, das ist ja, da war ja alles ultra gut besetzt, ne?
Mhm. Ja, und da muss ich aber anfügen, ohne das jetzt malig machen zu wollen. Also ich weiß, das ist natürlich ein Riesenerfolg. Mhm. Auch natürlich, weil die Amerikaner einen ultra rabenschwarzen Tag hatten. Da gab nur, ich glaube, jeder Athlet, dem ist irgendwas, der, keine Ahnung, der Neonikette und irgendwas, keine Ahnung. Die Briten, Jessica Learmonth, die Überschwimmerin,
keine Ahnung, was mit der passiert
der Saison,
ist.
Kommt ja fast als Letzte aus dem Wasser. Keine Ahnung, was da passiert ist.
Ja, ganz komisch.
Witzigste Szene eigentlich, war eigentlich auch beim letzten Lauf, wo Vincent, Louis und Justus auf die Laufstrecke sind.
Das müsst ihr euch nochmal angucken im Real.
Dann haben sie im Prinzip eine Laufrunde sind sie gelaufen, also läufst du so zwei, es sind eigentlich nur 1,7 Kilometer, aber läufst halt so im Prinzip so zwei Runden. Und die Briten waren schon so weit weg, die waren schon fast überholt. Also der Alex Yee, der letzte Staffelläufer der Briten war, ist dann quasi in die Wechselzone und ist dann quasi in seine erste Runde losgelaufen, kurz hinter den beiden, wo die in ihre zweite sind. Und dann siehst du es nicht so, siehst erstmal nur Justus und Luis, wie sie laufen. Und dann kommt aber von hinten in das Bild reingeschossen, auf einmal so ein kleiner, dünner Yee.
Überpace.
Und die beiden, die sind auch so richtig erschrocken. Also du hast so richtig gesehen, Justus hat so, was ist denn jetzt? Wo kommt der her? Und der Vincent hat auch so, die waren so voll perplex und haben so gedacht, was geht denn jetzt ab?
Das war echt eine lustige Szene.
Und dann ist der Yee halt dann wieder abgebogen. Ja. Also, aber der ist ein Stück mit denen gelaufen oder an denen vorbeigelaufen.
Dann trennt sich das ja so, ja.
Und
dann
Und wer jetzt vom Überraschungsfaktor, Gregor, wie stark muss man das einschätzen oder wie überraschend war es jetzt? Klar, war überraschend, so war das aber so, boah, Greuther Fürth gewinnt gegen Bayern München oder war das so, naja, Mainz gewinnt gegen Bayern München? Das war so wie Fußball jetzt, oder? Ja, ich habe auch gerade in dem Moment.
Redest du von Handball?
Nee, du weißt, was ich meine. War das so?
Nee, es war mittelmäßig. Also
mittelmäßige Überraschung.
Überraschung. Wie gesagt, wir haben ja, also Top 5 auf jeden Fall mit dieser Mannschaft ist ja auch ziemliche Top-Besetzung gewesen. Muss man auf jeden Fall anpeilen. Mhm. Und das ist das Ding. Mhm. Amis haben geschwächelt, zwei Favoriten haben geschwächelt.
Und das geht schon auch, immer mal schnell, ne?
Dann bist du schnell auf dem Podium. Ja. Also das ist dafür musste auch ein bisschen was klappen. Ja. Also die Deutschen haben eigentlich alle richtig gut performt, da lief alles glatt und naja, okay, zwei starke Nationen, die haben geschwächelt. Das gehört schon mit dazu.
Aber die Deutschen haben es halt auch so richtig, ich muss noch, sorry, kurz einhaken, auch die Wechsel. Gerade Walle Werns, ne, wie der gewechselt hat. Das war auch mega stark, weil wenn du dann mal so beobachtest, wenn du es kannst, den Neo auszuziehen und gleichzeitig und gerade als Mann, ne? so multitaskingfähig bist und dir gleichzeitig den Helm anziehst, während du den Neo ausziehst. Man hat dann auch die Einstellung gesehen, ich habe nur gesehen, oh krass, Walle macht halt echt beides so parallel und ging zack aus der Wechselzone raus. Und dann hat man, weil die Briten ja dann da auch schon sehr abgeschlagen waren, hat man die Einstellung gesehen auf dem Johnny Brownlee und hat gesehen, okay, den Wechsel, der war genau in der Kamera zu verfolgen. Und da hat man gesehen, Johnny hat es nicht geschafft. Johnny musste erst den Neo, musste sich da freistrampeln und den ausziehen. Und dann hat er erst den Helm genommen und so. Und da haben wir ja noch so, ha, guck mal. Also
der
allein
Loser.
Nein. Wechseltraining macht sich bezahlt.
Na gut, da kann ich noch eine kleine Rand, schon wieder so eine blöde Randnotiz. Das war zum Beispiel von meinem Vater so das erste, naja, gute Leistung, ne?
Zu Rot jetzt.
Zu Rot. Mhm. Aber also die Wechsel hast du ja ziemlich in den Sand gesetzt. Und ich dachte so, na gut, also ich wechsle halt ungefähr eine Minute pro Wechsel langsamer als die Profis. Mhm. Also ich brauche so 2,5 Minuten, die brauchen knapp, sagen wir mal, einfach im Schnitt 1,5 Minuten.
Stellt sich die Frage, was du da machst in der Minute.
Wirklich, ne? Weil
die reine Laufgeschwindigkeit, das sind vielleicht dann 10 Sekunden und dann bleiben noch 50.
Also,
was machst du da?
Aber, ey,
Kuchen
wirklich,
oder was,
Eva? Wie mein Vater da reagiert. Also Wechsel verkackt, ne? Und auf dem Rad hatte ich auch einen schlechten Tag. Aber das kam nochmal so, also deshalb will ich jetzt nicht, weil ich hate hier gerade.
Jetzt hatest du gerade auch
über,
so. Aber,
über Johnny Brownlee rum und selbst verkacke ich hier jeden Wechsel, deshalb musste ich das
machen. Ja, aber da, wenn du da 2 Sekunden verlierst, da kommt es wirklich drauf an.
Was war denn, ich habe das nur von der Nicola Spiering gelesen, was war denn mit den Schweizern? Der hat irgendeinen einen rabenschwarzen Tag gehabt, aber
das habe ich nicht mitgekriegt.
Ich habe sie nur gepostet, irgendwas ist da.
Aber ich habe gesehen, dass die, wer jetzt einen schlechten Tag hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die irgendwann lapped worden auf dem Rad.
Genau, das muss passiert sein.
Aber,
okay. Aber das ist halt das Ding, ne? Weil wenn einer so einen richtigen Scheißtag hat, dann ist die Staffel raus.
Ja.
So. Und das ist da echt so eng und boah, da, ja.
Und auch die Belgier, die waren ja auch ziemlich gut in der Staffel vertreten. Und wir sind ja auch große Belgien-Fans durch Maarten van Riel und Jelle Geens, ne? Und Jelle ist ja auch zurzeit in einer ultra guten Form. Der war der letzte Staffelstarter. Pff, da hast du auch nichts mehr gesehen. Der ist auch irgendwie hochgegangen.
Naja, hochgegangen.
Ja, aber der wäre ja auch um die Top 5 mit.
Ja, aber die sind auch 5. oder 6.
Die Medaille mit. Also die hätten ja schon absolut Chancen gehabt. Hat dann auch leider nicht funktioniert. Und Maarten musste ja auf einem ganz anderen Rad fahren. Also der Maarten van Riel, am Tag davor gab es ja, müssen wir gleich noch was zu sagen, einen richtig ganz schlimmen Sturz. Und bei Martin, der kann ja froh sein, dass nur sein schönes Track ja, in zwei Teile gebrochen ist. Der ist dann mit dem Rad von Tommy Zafiris in der Staffel gestartet. Aha. Das muss man auch erstmal machen, ne? Ja. Und ja, der hat auch ganz vorne übergeben, ne, Martin.
Ja.
Der war der zweite Mann, der erste Mann, der gestartet ist. Allein wie spontan die da auch sind. Mhm. Fährst mal Staffel, da geht es ja auch echt um alles. Fährst mal mit einem ganz anderen Rad, ne?
Ja, das war.
Aber der kann, wie gesagt, froh sein, dass nur sein Rad gebrochen ist und nicht wie vom Ben Spijak, dem Ungar.
Das war einer der größten Stürze, die ich so gesehen habe. Da sind bestimmt, wie viel sind da so 15 Athleten mindestens?
Ja, weil der Andreas Schilling, der Däne, in der Kurve Vorderrad weggerutscht. Mhm. Ja, als erster ist er reingegangen und der hat dann halt ziemlich viele da mitgenommen. Und der Ben Spijak hat sich den Oberschenkel gebrochen. Und der war ja so gut auch drauf, ne? Und
ja, er ist jetzt noch, obwohl er in Hamburg kein Ergebnis reingebracht hat, in den Top 10 overall. Und der ist aber jetzt raus, ne? Also ein Oberschenkel.
Das ist auch so ein Athlet, da kriegt man immer wenig mit von denen. Ja. Also die sind auch so unterm Radar oft. Und das, mein Gott.
Also er ist noch ganz jung. Also ich glaube, der ist noch vor kurzem noch Junioren-WM gestartet. Das ist noch gar nicht lange her.
Ja, und
der
also, ist jetzt aber so, wir verfolgen den ja auch schon immer mit. Und das tut einem so leid. Und das haben wir dann gesehen, als wir bei der Athletenbesprechung waren, haben wir den Wettkampf ja mitgekriegt. Dann dachte ich auch nur, du kannst froh sein, wenn du einfach nur heil im Ziel eigentlich mal ankommst. Was kann dir nicht alles immer überall draußen wieder so passieren? Klingt jetzt auch wieder so, ja, ich bin alt.
Nee, aber so ist es, nee.
Aber
für ihn ist ja auch Olympia-Quali durch dann.
Ja, absolut.
Das ist durch.
Und das ist so traurig, der war in der Form seines Lebens jetzt auch, ne?
Gut, wenn er so jung ist, hat er noch Olympia-Spiele, aber klar, es ist
ja,
so
da kann total, auch wieder alles passieren. Also
ja, natürlich,
es ist echt traurig, ja.
Guck, was dieses Jahr schon alles passiert ist. Also,
ja. Nee, das war, Hamburg war nervös, ja.
Ja, ja.
Ziemlicher Crash. Genau, deswegen, wenn wir beim Einzelrennen sind, Jake Burfuss gewonnen, zweites Rennen. Mhm. Aber dennoch, Vincent ist doch relativ deutlich immer noch vorne vor Javi. Das wird wahrscheinlich.
Javi wird noch kommen.
Javi hat leider halt in Montreal und jetzt auch in Hamburg, was halt zwei Sprintrennen waren, nur so, ich sag mal so, Platz 7 rum und Platz 8 rum gemacht. Das heißt, er hat jetzt auf dem Vincent ziemlich eingebüßt.
Ja, aber er schont sich für einen Olympiatitel.
Hier habt ihr es zuerst gehört.
Nee, das sind einfach nur, das sind nur komplette Sympathien. Aber gut, da ist der Gregor der Experte.
Ja, aber genau, was ich eigentlich noch zur Staffel sagen wollte, ohne da jetzt das noch im Nachhinein schmälern zu wollen, aber wenn ihr euch erinnert, wir hatten ja auch mal den Fares zu Gast, wo ich gefragt habe, gibt es eine, weil man muss ja jetzt sagen, alle nach DOSB sind ja alle Starter dort, die sind jetzt weiter geworden, das ist im Prinzip Top 8 einer Weltmeisterschaft, die sind jetzt alle Olympiakader. So, natürlich wohl verdient, weil es war eine Hammerleistung, absolut wohl verdient. Aber die Besetzung ist ja am grünen Tisch erfolgt. Das hatte ich ja den Fares gefragt. Ist denn da, gibt es denn jetzt ein System? Und ich weiß, dass es kompliziert ist und dass es auch, naja, vielleicht nicht unbedingt immer praxisnah ist. Aber gibt es denn da inzwischen ein System, was irgendwie, oder
wie
ist
dieses Team jetzt zusammengesetzt
wurde? Wie dieses Team zusammengesetzt wurde. Es wurde natürlich zusammengesetzt und natürlich auch verständlich. Die haben natürlich, klar, Justus ist gerade der Star und
sie haben einen Ballen. Jonas Schomburg war nicht in diesem Team. Mhm.
Ja, weil er halt der dritte Deutsche nur war.
Ja, aber nee, aber
am
der
Tag
ist
davor.
Auch, ja.
Sie haben natürlich, und dann haben sie einen Valentin Werns, einem Lasse Lewis vorgezogen, der am Vortag stärker war, weil sie gesagt haben, was ja auch vollkommen verständlich ist, naja, wir schätzen ihn auf 1700 Meter Laufen stärker ein. Mhm. So. Mhm. Das ist ja auch alles okay, aber naja, dann bist du ja zum Beispiel als Lasse Lewis ja davon abhängig von der Entscheidung, habe ich die Chance, Olympiakader zu werden oder nicht. Ja. Und das ist genau die gleiche Geschichte wie damals mit Rebecca Robisch, die zweite Deutsche war insgesamt. Mhm. Und dann sagt man aber so, ja, nee, aber als Helferin denken wir eher, es ist die Anja, sie kommt zu Olympia. Und der Lasse wird das nie machen. Das ist also der wird jetzt hier keine. Aber wenn sowas mal vom Anwalt geht, wie ist denn da die Begründung? Also,
ne? Ja. Also total nachvollziehbar.
Und Lasse, den Post, den Lasse dazu gemacht hat, super sportlich halt auch. Muss man dann auch wieder loben. Der wäre super gerne, also wer ist nicht in der Staffel gern dabei, ne? Aber der sagt dann auch, boah, Hut ab vor der Leistung. Und er war natürlich auch super glücklich über sein Einzelrennen am Samstag, das ihn ja zur Staffel eigentlich qualifiziert hätte. Ja. Aber hat dann direkt dazu auch geschrieben, aber ey, geile Leistung, habt ihr toll gemacht. Der hatet jetzt da auch nicht rum.
Nee, die Leistung waren top. Und von mir aus
cool, mag's. Also cool, ne? Ja. Menschlich auch, muss man immer mal wieder.
Absolut. Und das wird er auch genauso sehen und er und wahrscheinlich, vielleicht war es auch sportlich die richtige Entscheidung, wer weiß, es mag ja alles sein, ne?
Ja, ja.
Aber
das Prozedere hinkt.
Das Prozedere ist noch nicht so richtig entwickelt und ich habe auch noch nicht gesehen, dass er jetzt irgendwie...
Ja, die Karten werden nie so offen mal auf den Tisch gelegt, so richtig, ja. Ne? Also ja, da ist immer so ein Rumgemauschel irgendwo so,
gut,
wo man nicht
in jeder
weiß.
Anderen Sportart, wo es um eine Teamzusammenstellung geht, hat ein Coach das Sagen oder ein sportlicher Leiter oder was auch immer. Und hier vermischen sich natürlich zwei Sachen.
Und wenn
weil man
da
nach davon Einzelrankings ein Team zusammenstellen soll und das muss natürlich nach irgendwelchen Regularien geklärt werden. Oder man sagt, ein Coach, wie es ja jetzt aktuell ist,
so ist es aktuell. Also man sagt,
aber dann muss man natürlich
der Coach entscheidet
sich irgendwie.
Aber da muss man sich halt irgendwas muss man oder irgendeinen Ausgleich muss man halt sagen, ne?
Dass davon dann auch eine Olympia-Kader-Quali auch noch abhängig ist, macht es irgendwie noch verzwickter so ein bisschen.
Das ist schon sehr verzwickt, weil jetzt könnte man ja natürlich, ja gut, anderes Thema haben wir,
glaube ich. Thema, großes Thema, aber.
Aber das muss man immer mal wieder so ein bisschen anschneiden.
Das ist wie mit dem Windschatten fahren. Ab und zu muss man da immer so ein bisschen wieder. Ja. Okay.
So sieht's aus. Aber ansonsten. Ja, sehr positiv.
Yes.
Die Lionel Watch, was gibt's Neues?
Lionel ist bei mir gerade irgendwie so ein bisschen...
Im Moment, diesmal ist richtig...
Ist gerade eher ein bisschen Brain Curry.
Ja, wir warten halt auf Mont-Tremblant, ne?
Ja.
Einfach. Also ich warte jetzt einfach, bis Mont-Tremblant ist und dann bin ich mal gespannt, was er da raushaut.
Ja, okay.
Nee, er ist ja jetzt, er geht ja wieder...
Er trainiert ja.
Er bildet ein bisschen ab
jetzt. Okay, we will see. Frodo startet nicht in Nizza noch.
Nee. Aber Andi Dreiz.
Ja.
Ja, der startet.
Frodo Patrick hier
startet. Andi Dreiz startet in Nizza?
Ja.
Da bin ich mal gespannt. Sind da noch alle Norweger dabei?
Ja, da bin ich auch gespannt.
Boah, da bin ich auch gespannt.
Boah, und wer da sonst noch dazu kommt, eventuell in Nizza?
Weil das Rennen ist ja wirklich, das hat ja nichts mit einem normalen 73 zu tun. Also von der Radstrecke. Das ist ja wirklich, also
das
jetzt
ist
auch,
sehr selektiv.
Also brutal.
Wir waren ja da.
Und du brauchst auch Abfahrtskills, ne? Also.
Ach, na ja.
Nee, gar nicht.
Da wird immer so, ja gut.
Na gut, also, aber ey, Lionel halt haben sie getroppt in Hawaii.
Ja gut, Lionel fährt auch nur Swift also, und fährt nur geradeaus. Ja.
Ja, also das wird auf jeden Fall ein interessantes.
Das ist auch keine Sinn, Kunst, ja. Ihn da irgendwo zu droppen. Also.
Nee, also wer in Hawaii wegen technischen Skills beim Downhill getroppt wird, das ist schon geil, Entschuldigung.
Ja, Havi runter ist mega krass. Oh, Alter, ey, wenn du Havi runterfährst. Da kannst du ja, schon mal, musst du schon mal, ey.
Der, wie heißt denn den Hai von Messina? Den kennt ihr. Vincenzo Nibali.
Hm? Ach, der Hai?
Der Hai von Messina.
Das wusste ich nicht.
Das ist sein Spitzname. Und ach, der ist ja so Scheiße, der Superabfahrer, ne? Ja.
Also, vielleicht hat sich Matthias auch gerade ausgedacht.
Nein, googelt das. Der Hai von Messina. Von Messina
hab ich noch nie
oder der
gehört.
Hai aus Messina. Weil die Tour de France läuft ja auch gerade wieder. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber. Also spannend, es gibt viel zu verfolgen. Und ja, nächsten Rennen. Jetzt kann ich auf ein paar Sachen gar nicht eingegangen. Gut, Österreich war beim Damen wie erwartet. Nur 26 Minuten Vorsprung für Daniela Rüff und nur Top 12 overall. Bei, weiß ich nicht, 30, 40 männlichen Pros. Naja, hat sie ein bisschen ruhig gemacht, würde ich sagen. Es ist unfassbar, das darf man auch nie vergessen.
Ja, und wir haben auch nicht über die Frauen in Rot gesagt.
Aber
ja.
Auch wenig über die Männer.
Sorry, und über die Männer auch
wir
nicht.
Haben, aber doch, aber wir haben ganz eine Frau ja heute im Spotlight.
Genau, aber ich durfte heute.
Ja, heute war Evas Day. Ja, sehr schön. Die Saison ist im vollen Gange und jetzt in Europa, nee, waren es Schweiz, Hamburg kommen bald schon wieder. Ach Gott, so lange ist es nicht mehr Pause. Früher war es so, da war Frankfurt, Österreich, Rot, das war in zwei Wochen durch.
Und dann war erstmal
Break.
Nix.
Auf der Langdistanz, in der Langdistanz-Szene. Auch nicht mehr so. Alright.
So, gut. Vielen Dank. Es war heute mehr ein bisschen mehr ich-basiert, oder? Wir haben mehr so unsere Erlebnisse heute geschildert, als dass wir heute
das
wirklich
war voll
auf
der
die,
Ego-Podcast von mir.
Als dass wir wirklich auf die Profi-Szene.
Ich bin auch so ein Ego.
Roter Typ halt.
Ja, wir haben es halt gemacht. Wir wurden halt gezwungen, die Mikros anzuschließen und so. Und heute erzähle ich.
Ja. Immerhin durften wir ab und zu was sagen, Gregor.
Ja, ein bisschen konnten wir ja auch, ne?
Du durftest auch die Einleitung machen.
Und die
Outro, ja. Und du darfst schneiden alles.
Ja.
Alright. Ja, vielen Dank, Eva. Das war auf jeden Fall interessant.
Vielen Dank für eure Zeit.
Wir hören uns.
Wir hören uns und ihr macht's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss. We'll be right back.